Lehrer-Talk.
Oh Gott, also ganz grundsätzlich, ich bin Amy, ich bin 19 Jahre alt und mache eigentlich gerade mein Abitur. Ich glaube, das wäre cool, wenn wir Schule als Möglichkeit und als Ort der Möglichkeiten und Chancen verstehen würden, wo alle gerne sind. Wenn man das jetzt aus einer sehr konservativen Sicht betrachten möchte, die sehr, sehr legitim ist in diesem Faktor, wenn man sich das mal finanziell anguckt, ist Resilienz in Schule zu schulen ein wirtschaftlicher Erfolg. Genau da müssen wir ansetzen und vielleicht ist es dann doch irgendwie mal die eine Unterrichtsstunde, wo man am Anfang mal kurz fragt, hey, wie geht's euch denn, die den Unterschied macht für viele.
Lehrer-Talk. Schön, dass ihr da draußen wieder zuhört. Ich bin's, Tobi, und ich bin heute nicht allein. Zwar ist Yunus immer noch im Halbjahresendstress und lässt sich von daher entschuldigen, aber vor mir sitzt ein wunderbarer Gast, die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, Amy Kirchhoff. Herzlich willkommen, Amy.
Moin, danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich riesig, dass du das machst, so kurzfristig, so Zeit für uns gefunden hast. Du bist ja sicherlich viel ausgebucht, oder?
Ja, durchaus. Also ich sag mal, neben der Schule gibt es durchaus die 40-Stunden-Wochen. Mal sind es so 30, aber es ist dann doch sehr oft noch ein Vollzeitjob nebenbei.
Also zusätzlich nochmal? Zu den Schulstunden nochmal 40 Stunden obendrauf, sagst du?
Ja, also es gibt durchaus Wochen, wo es tatsächlich so ist. Ich gehe aber entsprechend auch ein bisschen weniger in die Schule. Also ja. Die ein oder andere Freistellung, die ist dann halt mit dabei. Aber es sind so ehrenamtlich durchaus 30, 40 Stunden, die da noch dazukommen. Und die Zeit ist gut mit Termin gefüllt.
Ja, nicht schlecht. Okay, gut. Ich habe dich angefragt, weil ja bald die Bundesschülerkonferenz ansteht. Ihr hört den Podcast jetzt am Sonntag, das ist der 18.01. Und die Bundesschülerkonferenz ist am, 23. fängt ihr an, oder?
Genau. Also wir machen einen Bildungskongress mit 200 SchülerInnen aus Gesamtdeutschland.
Ja, cool. Reden wir gleich nochmal drüber. Ich wollte nochmal vorher sagen, darüber möchte ich mit dir reden. Dann möchte ich aber erstmal am Schluss auch nochmal drüber reden, was wir denn so machen können, auch in der Schule konkret, was euch so erwartet, liebe Hörer. Und am Anfang würde ich aber mich freuen, wenn wir erstmal dich ein bisschen kennenlernen, Amy. Also erzähl doch mal, abgesehen davon, dass du die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz bist, wer bist du, was darf man über dich erfahren, was darf man über dich wissen und was ist so spannend an deinem Leben?
Oh Gott, also ganz grundsätzlich, ich bin Amy, ich bin 19 Jahre alt und mache eigentlich gerade mein Abitur. Ich besuche die 13. Klasse in der Freien Werkschule in Meißen und bin auch schon 13 Jahre an dieser Schule. Ich bin von der 1. bis zur 13. Klasse ins gleiche Gebäude gegangen mit den gleichen Leuten. Und ich bin auch sehr traurig, die dann in einem halben Jahr verlassen zu müssen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Genau, aber das ist so das, was ich eigentlich mache. Im Leistungskurs mache ich Gesundheit und Soziales und Englisch. Also ich beschäftige mich viel mit Biologie, Psychologie und Soziologie und entsprechend Fremdsprachen. Ja, mein Abitur mache ich in Sachsen. Mhm. Hier bin ich auch groß geworden und neben meiner Schultätigkeit und meinem Dasein als Schülerin oder als Schülervertreterin, ja, habe ich noch das ein oder andere Projekt nebenbei. Ich gehe tatsächlich noch Hobbys nach, wenn auch sehr unregelmäßig. Ich gehe im Chor singen und ich schwimme gerne und ich kletter gerne. Ah, cool. Und mein Babyprojekt ist nebenbei noch ein Festival zu organisieren, weil Musik und Menschen mag ich auch sehr gern.
Oh krass, ja. Okay. Also genau. Frage ich mich, wie du das alles unterkriegst. Da muss man gut organisiert sein, glaube ich.
Gut organisiert und ganz, ganz viele tolle Leute in meinem Leben, die mich da unterstützen. Ja.
Wie wichtig sind die Hobbys so für dich, so für deine psychische Gesundheit?
die sind tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil das so ein bisschen mein Ausgleich ist. Ja. Also mein Chor, das ist meine kleine Familie und da donnerstags irgendwie sich mal anderthalb Stunden rauszunehmen und mit denen gemeinsam Zeit zu verbringen und ein bisschen zu singen, das macht auf alle Fälle mega Bock und macht den Kopf ein bisschen frei. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da zwischendrin auch mal kurz nicht erreichbar zu stellen und zu sagen, ich nehme mir mal Zeit für mich. Das gibt mir auch ganz, ganz viel. Und ich glaube, das gibt auch ganz viel Energie, das zu machen, was ich sonst so den lieben langen Tag tue.
Super, das ist ja auch das Thema letztlich eurer jetzt eurer Kampagne gewesen, ne? Wie es uns so geht, beziehungsweise wie es den Schülerinnen und Schülern so geht. Was würdest du denn sagen, was ist so das, was dir am meisten Kraft gibt, einfach nicht irgendwie unterzugehen in diesen ganzen vielen Projekten, die du so machst? Chor hast du schon gesagt, was ist das so das Stärkste? Viele liebe Leute um dich herum, was ist so das Wichtigste, wo du so sagen würdest, das ist das wirklich das Ein und Alles, wenn alles andere wegbricht, okay, aber das muss bleiben.
Ich glaube, dass das, was immer, immer, immer bleiben muss, ist, bin ich selbst. Ich hoffe, dass ich mich selbst in diesem ganzen Trubel nicht verliere.
Ja,
Und da gebe ich mir immer sehr, sehr viel Mühe. Und ansonsten sind mir meine Eltern momentan noch sehr, sehr wichtig, weil die vorne und hinten mir ganz, ganz viel abnehmen. Und ich glaube, was in dem ganzen Kontext auch sehr, sehr wichtig ist, ist, sich zu organisieren. Dir zeige ich es gerade. Ich habe ein kleines Notizbüchlein. Ich bin da inzwischen wieder eine analoge Maus geworden und schreibe mir ganz viele To-Do-Listen.
Ja.
Genau, und ich glaube, das ist auch
so. Kalender oder sowas? Kalender auch? Analog oder?
Nee, das
habe
ich tatsächlich.
Hast du eine Sekretärin oder sowas? Also ich habe ja den Termin gar nicht mit dir abgesprochen, muss ich ja mal ganz kurz erzählen. Ne? Ich habe dann hier so an die Medien, wie heißt deine Kollegin, Medienbeauftragte oder sowas, ne? Für Presse.
Meine Pressebeauftragte, das ist Tilda.
Genau.
Tilda nimmt mir ganz, ganz viel ab. Ja. Genau, wir haben, also in der Bundesschülerkonferenz haben wir einen Vorstand aus 15 Leuten und wir haben 3 Hauptamtliche, die für uns noch mitarbeiten.
Ah, cool.
Und genau, das ist natürlich auch ein riesiger Faktor. Also ich habe einen digitalen Kalender, damit die da halt auch alle mit drin rumschreiben können und rumplanen können. Ja. Genau, Tilda macht so die ganze Pressekoordination und Jenny, die macht für mich, die ist tatsächlich hauptamtlich bei uns angestellt, die macht auch so Austauschkoordination und guckt, okay, wann passt das, wie passt das. Und dann muss ich nicht ganz alle Mails lesen, sondern es gibt so mein Postfach, das muss ich lesen. Und die anderen, bei uns nennt sich das dann Funktionspostfächer, also sowas wie Presse@Bundesschülerkonferenz zum Beispiel. Das wird dann für mich übernommen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir die Arbeit, die wir haben, auf ganz viele Schultern verteilen, damit alle zwar viel machen und wir ganz effizient sind, aber sich niemand übernimmt.
Okay. Und wie wird man denn eigentlich Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz? Also das ist ja schon was, ne? Oder? Bist du stolz drauf, Amy?
Ja, schon. Aber ich habe auch...
Bist du letztes Jahr gewählt worden, oder?
Im November.
Ist das richtig? Ja. Genau, herzlichen Glückwunsch noch, nachträglich.
Danke.
Ja.
Nee, genau. Ich habe schon einen langen, langen Weg in der SchülerInnenvertretung hinter mir. Inzwischen sind es 8 Jahre. Genau, ich bin in der 8., also ich war so 6., 7. Klasse, war ich immer Klassensprecherin und war dann halt im Schülerrat mit den coolen, großen Leuten. Und in der 8. Klasse bin ich dann das erste Mal stellvertretende Schülersprecherin geworden. Und in Sachsen ist das so, dass man als Schülersprecher oder stellvertretender Schülersprecher zum Kreisschülerrat geht.
Mhm.
Und der hat dann so Vollversammlungen und ein ehemaliger Schüler, also der das vor mir war, der saß dort im Vorstand. Und ich habe dann zwar zu Corona-Zeiten noch, da hatten wir eine Online-Sitzung und da habe ich ihm nebenbei geschrieben, hatte so, Nils, ist das cool? Soll ich das machen? Und Nils war so, auf alle Fälle, das macht ultra Spaß. Und so bin ich im Kreisschülerrat gelandet und habe da das erste Mal irgendwie Leute kennengelernt, die genauso begeistert waren wie ich, was so Veränderung von Schule angeht.
Mhm.
Und dann war das wie so eine Spirale, dass ich den Kreismeister auf Landesebene vertreten habe und dann da auch in den Landesvorstand gekommen bin. Und vor meiner Zeit als Generalsekretärin war ich jetzt 2 Jahre Landesvorsitzende vom Landesschülerrat in Sachsen.
Mhm.
Genau, und habe da ganz, ganz viel gemacht, von Aktionswochen über Forderungspapiere zur Landtagswahl bis hin zu einem neuen Grundsatzprogramm, was wir geschrieben haben.
Mhm.
Also schon da war neben der Schule viel, viel los. Genau, und jetzt freue ich mich, das Ganze auf Bundesebene machen zu können. Natürlich in einem ganz anderen Rahmen, weil Bildung ist Ländersache.
Mhm.
Und jetzt muss man sehr, sehr viel diplomatischer mit dem Ministerium sprechen und wir machen ganz viel Netzwerkarbeit. Aber es ist genauso spannend und ich bin auch noch ganz gespannt, was das kommende Jahr ja fast noch auf mich und auch meine Stellvertreter hinzukommen wird.
Ja, okay. Klasse, sehr schön. Ja, also ich wollte noch ein paar Fragen. Ich wollte dich noch mal fragen nach deinem schönsten Erlebnis aus deiner Schulzeit. Fällt dir da spontan was ein? Irgendwie sowas, wo du sagen würdest, da habe ich mich so richtig wohl gefühlt.
Ich war vergangenen Sommer mit einem Großteil meiner Klasse und auch einigen aus der Klasse unter mir in London auf Sprachenfahrt. Und da waren wir gemeinsam im Mamma Mia Musical. Und es war wahnsinnig toll, weil alle, die auch vorher nicht so Bock hatten, waren richtig begeistert. Okay. Und dann sind wir aus diesem Theater raus und wir sind uns alle in die Arme gefallen. Und es waren einfach alle richtig, richtig glücklich. Und auch unsere Lehrkräfte, die dabei waren, waren richtig begeistert. Und es gibt ein abgespacedes Gruppenfoto von diesem Abend. Das ist das einzige Gruppenfoto von der gesamten Fahrt. Und alle sehen einfach richtig glücklich und so fast high aus, weil sie alle so glücklich sind. Ja. Das war ein richtig, richtig schöner Abend. Da denken wir alle noch super gerne dran zurück.
Großartig. Sehr schön.
Genau, das hat uns alle nochmal richtig zusammengeschweißt.
Ja. Wow, jetzt nennst du eine Schulfahrt und du nennst einen Musical-Besuch. Also ich bin Musiklehrer. Das freut mich sehr, dass du da so ein Event nennst. Genau, und du nennst eine Schulfahrt und Schulfahrten sind ja immer so ein bisschen schwierig, ne? Also weil die ja, also ich meine jetzt nicht schwierig für die Lehrer oder Schüler, das ist immer ganz großartig, sondern sie werden gekürzt, das meine ich. Also das, was du sofort nennst als ersten Punkt, wird gekürzt. Wie findest du das?
Mega scheiße, um das ganz salopp zu sagen. Ich bin ja jung und noch im Sturm und Drang, deswegen sage ich, darf man das auch?
Ja, darf man. Darfst du auch hier bei uns sagen.
Nee, es ist halt wirklich der Punkt, wo kommt eine Klasse zusammen und wo bildet sich tatsächlich Klassengemeinschaft? Ist es der Deutschunterricht, wo ich zum dritten Mal über die Definition vom Neologismus rede?
Das dachte ich ja, sagst du jetzt als dein schönstes Erlebnis, den Deutschunterricht über den Neologismus, aber nein.
Nee, tatsächlich nicht. Nee, es sind natürlich irgendwie die Momente, wo man gemeinsam erlebt und klar gibt es immer mal wieder lustige Sachen, aber ich glaube, wenn ich jetzt zurückgucke auf meine Schulzeit, sind die Sachen, die mir vor allem in Erinnerung bleiben, Projekttage, Projektwochen, Schulfahrten und alles, was man auch so außerhalb vom Unterricht miteinander gemacht hat. Mhm. Und na klar, Unterricht ist auch wichtig und deswegen gehen wir auch in die Schule und es ist ganz wichtig und ganz toll zu lernen, aber das, was eine Klasse und eine Klassengemeinschaft ausmacht, das ist das, was zwischenmenschlich entsteht und das halt häufig außerhalb vom Unterricht. Ja. Und ich glaube, dass mit jeder Kürzung und mit jedem Projekttag, der weniger stattfindet und mit jeder Schulfahrt, die ausfällt, genau das immer mehr kaputt geht und viel, viel weniger entstehen kann. Mhm. Was dann auch wiederum natürlich beeinträchtigt, wie gern man zur Schule geht und wie gern man lernt.
Ja, also du sprichst da ganz mir aus dem Herzen. Wir haben auch mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Schulleben versus Kerngeschäft Unterricht, was im Prinzip so wichtiger ist und so. Und ich meine natürlich, also kurz zusammengefasst, Kerngeschäftunterricht sollte man natürlich nicht irgendwie wegkürzen, das ist ja immer noch so das Kerngeschäft eben, aber das Schulleben ist total wichtig als Basis letztlich für das Kerngeschäft, so wie du es gerade eben auch formuliert hast. Ne? Ja, aber ich will dich auch nochmal nach einer Krise fragen. Hast du mal eine Krise erlebt in deiner Schulzeit? Magst du das? Traust du dich? Magst du das erzählen? Gab es da irgendwie was, wo du sagst, oh, das war so richtig schlimm? Das so, also wenn du jetzt nicht, du kannst ja auch von deiner besten Freundin erzählen, anonym oder sowas.
Nee, also ich glaube, da fallen mir zwei Sachen ein. Das erste Mal, dass ich nicht wieder Klassensprecherin geworden bin, das war für mich echt ziemlich traurig, weil ich die ganze Schülervertretungssache mit viel Herzblut mache. Mhm. Das war in der Oberstufe nicht mehr so cool. Ich war dann aber, daher ich auf so vielen anderen Ebenen unterwegs bin, musste ich das gar nicht mehr sein, um das weiterzumachen, was ich mache. Deswegen konnte ich meine Arbeit trotzdem sehr, sehr gut weitermachen. Und bin da inzwischen auch gut drüber hinweg. Wo ich noch nicht drüber hinweg bin, war meine erste Mathe-Klausur in der Oberstufe. 4 Punkte.
Okay. Na, immerhin nicht null. Also kenn ich auch andere Sachen.
Ja, immerhin nicht null. Ja. Aber das ist, glaube ich, frustriert mich immer noch so ein bisschen. Ich stehe wirklich momentan mit meinem Gesamtabischnitt sehr, sehr gut da, aber Mathe ist so ein Fach, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da ausgestiegen und ich versuche in den Zug wieder einzusteigen, aber er fährt irgendwie schneller, als ich rennen kann. Ist nicht so gut. Ich glaube aber, das ist was vielen, vielen so geht. Ja.
Such dir eins aus. Entweder die missglückte Wahl zur Klassensprecherin oder Schulsprecherin oder deine Mathe-Klausur. Was hat das mit dir gemacht, mit deinem Wohlbefinden? Das ist ja, ich frage das, weil das ist ja unser Thema, ne? Ich will da so ein bisschen mal gucken, wie es so einer Schülerin dann geht, ne? Die wir ja tagtäglich, als Lehrer sehen wir tagtäglich, eben haben wir sie vor uns, die Schülerinnen und Schüler, die solche Erlebnisse haben und manchmal wissen wir es, manchmal wissen wir es nicht. So, Amy.
Ja, ich glaube, ich würde die Mathe-Note nehmen, weil ich glaube, damit, das kennen wahrscheinlich auch viele von euch da draußen, die zuhören, noch aus ihrer eigenen Schulzeit. dass Mathe ja irgendwie was ist, was oft schwerfällt. Und was macht das mit einem? Es ist natürlich erstmal dieses Ding von, okay, man guckt, was hat der Rest der Klasse? Mhm. Und dann stellt man oft fest, ach Mensch, die sind besser als ich. Mhm. Und ich finde, das ist was, was oder was auch mich oft in meinem Selbstwert und in meinem Selbstbild immer sehr beeinflusst hat, weil ich mich ganz, ganz lange daran gemessen habe, wie meine Leistungen in der Schule sind. Was, glaube ich, vielen Jugendlichen so geht, dass irgendwie das, was auf dem Papier steht, diese Note, die mir da gegeben wird, das sagt irgendwas über meinen Selbstwert aus. Und ich glaube, der Schritt dahin zu gehen, dass das nicht so ist, das dauert sehr, sehr lange. Und manche machen den gar nicht in ihrer Schulzeit.
Ja.
Und ich glaube, das war damals einer, der noch ein bisschen voraus war. Ich war noch auf dem Weg zu dem Schritt. Und deswegen hat mich das damals sehr, sehr mitgenommen und mich auch sehr zweifeln lassen, ob das tatsächlich so eine smarte Idee war. Mhm. Auch wenn ich wusste, dass ich ganz vieles anderes richtig, richtig gut kann. Das war irgendwie trotzdem so sehr, hat mich sehr an mir zweifeln lassen einfach.
Mhm. Ja, und wie bist du da wieder rausgekommen? Hat dir irgendjemand geholfen oder warst du das selber? Hast du dich mit dem am eigenen Schopfe aus dem Sumpf gezogen oder wie war das? Also es ist ja jetzt nur ein kleines Beispiel, aber es ist ja wirklich die Frage so, ne? Oder nee, ich frag noch mal vorweg. Hat das irgendjemand gemerkt? Also hat das deine Mathelehrerin oder Mathelehrer, haben die das gemerkt? Ich frage deswegen, weil es gibt ja unterschiedliche, ne? Es gibt welche, die sagen, die hier, Amy, 4 Punkte, das war nichts. Ne? Also ich habe auch schon mal in unserem Podcast erzählt, ich erzähle ein bisschen, dann kannst du drüber nachdenken, über deine Antwort. Ich habe mal erzählt, dass ich eine Englischarbeit mal zurückbekommen habe in der 9. Klasse. Und ich war nicht so gut in Englisch in der 9. Klasse und habe dann eine 3 geschrieben. Und ich war so glücklich. Ich war so glücklich, dass ich eine 3 geschrieben habe. Es war einfach für mich eine super Note. Und mein Englischlehrer kommt dann nochmal in der 2. Runde an mir vorbei und sagt, also das wirst du jetzt, es ist auch wirklich die beste Note, die du eigentlich so erreichen kannst, ne? Also besser kannst du es auch nicht schaffen, ne? Und das war also, das tat. Das tut mir heute noch weh. Genau. Aber zurück zu deiner Mathearbeit. Ich habe mal von einer Kollegin gehört, die offen bekundet hat, dass sie das gerne macht, auch schlechte Noten geben und dass sie sich da auch drüber freut, dass sie es, ja. So, Amy, du bist dran. Wie ist es? Mathe-Klausur.
Ja, die Kollegin finde ich ganz merkwürdig. Die sollte sich nochmal überlegen, ob sie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte. Ganz liebe Grüße. Ja. Nee, ich glaube, meine Mathelehrerin, die hat da sehr, sehr viel Verständnis für. Ich glaube, die war einfach nur so ein bisschen enttäuscht, weil sie kannte meine Mathe-Noten vorher und die waren deutlich, deutlich besser. Und ich habe mich über das Halbjahr noch auf 7 Punkte hochgekämpft und hatte im nächsten Halbjahr auch tatsächlich 11, aber das Thema lag mir auch einfach viel besser. Und momentan sieht es auch nicht so gut aus. Und manchmal kommt sie zu mir und ist so, ey, was war denn los? Und dann bin ich Silke, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich setze mich zu Hause hin und ich lerne. Und ich bin aber inzwischen an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich versuche das zu verstehen und ich versuche nicht aufzugeben. Aber nur, weil ich keine 15 Punkte in Mathe schreibe, bin ich nicht weniger wert als Mensch an sich. Und ich glaube, das ist das, was mich da tatsächlich viel mehr rausgeholt hat, als die besseren Noten zu schreiben. Weil das ist schön und gut. Und für mein Abi werde ich auch nochmal ganz, ganz viel lernen. Und vielleicht macht es vom Vorabi nochmal richtig Klick und ich verstehe auf einmal Integralflächenberechnung und warum ich das brauche und vielleicht nicht. Und es ist trotzdem beides voll okay. Weil ich ganz, ganz viele andere Qualitäten habe und zum Glück möchte ich keine Mathematikerin mehr.
Und wer gibt dir das Gefühl, dass du auch eben als Mensch genauso viel wert bist wie andere, die vielleicht 15 Punkte schreiben? Wer gibt dir das Gefühl?
Also ich glaube, es ist viel sich selber dem immer mal wieder bewusst werden, aber ich glaube auch mein Umfeld ist da inzwischen eines, das da nicht mehr so viel Wert drauf legt. Also sowohl meine Eltern sind da inzwischen sehr von abgegangen zu sagen, also sie waren noch nie so wirklich streng mit mir. Die waren auch selber nicht so die Besten in der Schule, deswegen haben sie mir gesagt, mein Gott, solange du das Beste versuchst, ist es in Ordnung. Und ich glaube, es ist aber auch tatsächlich so, dass ganz viele, die sich viel damit auseinandersetzen und die sich viel damit auseinandersetzen in meinem Umfeld, wie kommen denn Noten zustande? Weil das ist ja ein riesiges Thema auch in der Schülerinnenvertretung.
Ja, ja.
Wollen wir Noten, wollen wir keine Noten? Mhm. Weil so viele damit immer wieder sich informieren, Studien lesen und so weiter und so fort. Wissen wir auch, dass Noten so subjektiv sind, dass das was ist,
was halt wirklich wenig über die Leute aussagt. Und in den Kreisen, in denen ich inzwischen unterwegs bin, wird so viel Wert darauf gelegt, was man ansonsten an Kompetenzen hat, die man in der Schule gar nicht braucht. Mhm. Also wer kann wie gut ein Projekt organisieren zum Beispiel, ist ein Thema, das viel relevanter ist. Und das sind Qualitäten, wo wir sagen, das macht oft Personen aus. Wie gehen sie in einem Team um? Mhm. Wie können sie im Team arbeiten? Ja. Was haben sie vielleicht auch einfach für kreative Fähigkeiten? Und ich glaube, dass ich da einfach tatsächlich inzwischen in so einer Bubble bin, die da so viel Wert drauf legt, dass die Mathe-Note da verhältnismäßig egal geworden ist.
Ja, das Menschliche, das hatten wir ja vorhin auch schon mit deiner England-Fahrt, ne? Das spielt in Schule irgendwie, glaube ich, eine Riesenrolle für das Wohlbefinden. Und dass man dann als Schüler sagen kann, okay, ich habe irgendwie so ein, mir geht es gut, dass man dann als Schüler wirklich sagen kann, mir geht es gut, Ausrufungszeichen, trotz vielleicht einer misslungenen Mathearbeit. Und deswegen finde ich das mit der Benotung, das ist auch für mich ein Riesenthema. Also, weil ich das Gefühl habe, diese menschliche Beziehung, die ich immer mühselig aufbaue zu meinen Schülerinnen und Schülern, die mache ich dann mit einem Mal in der Notenbesprechung kaputt. Ja, und das ist schwierig, ist nicht so einfach. Ich hatte mal einen älteren Kollegen gehabt, der zu mir gesagt hat, du musst irgendwie versuchen, diese Benotungsschiene mit dem Menschlichen irgendwie zu trennen. Wenn dir das gelingt, dann hast du viel gewonnen. Ne? Und ich fand das toll, was du von deiner Mathe-Lehrerin erzählt hast. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst war. Du hast gesagt, sie hat dich gefragt, hey, was ist denn los mit dir? Das ist ja eine Frage, das ist ja eine menschliche Frage. Sie sieht dich da ja als Mensch. Sie benotet dich zwar, aber gleichzeitig habt ihr anscheinend eine andere Ebene. Ihr duzt euch anscheinend auch. Das mache ich jetzt nicht mit meinen Schülern, aber sie sieht dich da als Mensch, ne? Und das fand ich bemerkenswert.
Ja, auf alle Fälle. Also ich komme von einer freien Schule, muss man dazu sagen. Und es ist jetzt nicht irgendwie Jena Plan oder Waldorf oder Montessori, sondern so von allem ein bisschen das rausgegriffen, was den Eltern, die damals gegründet haben, am besten gefallen hat. Und ein ganz grundlegender Pfeiler dieser Schule ist es aber, dass sich alle duzen. Und ich weiß, dass es eine wahnsinnig privilegierte Situation ist, in der ich da bin. Und dass es ganz vielen SchülerInnen nicht so geht. Mhm. Aber bei uns führt es tatsächlich dazu, dass ganz oft ein Gespräch viel mehr auf Augenhöhe stattfindet. Mhm. Und dass auch die Beziehung zu unseren Lehrkräften insgesamt persönlicher ist, ohne zu persönlich zu sein. Also es ist nicht unprofessionell oder so, sondern es ist einfach, die wissen halt ungefähr, was bei uns abgeht und können auch ganz, ganz oft deswegen unsere Leistungen besser einschätzen. Die unterhalten sich mit uns, die wissen, wenn es zu Hause nicht so gut läuft, die wissen, wenn in der Klasse gerade irgendwas passiert. Und es ist, glaube ich, was in einem Schulalltag ganz oft eigentlich helfen kann, wenn man eben das nicht so strikt trennt von, ich komme zum Unterricht, ich bin aber in der Pause im Lehrerzimmer, weil ich komme dann zur zweiten Doppelstunde wieder. Sondern dass man ja Schule als Gemeinschaft lebt und ob man sich jetzt zwingend duzen muss oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, das ist ein Weg, so Barrieren abzusenken, zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung. Ja, ja. Ja auf alle Fälle, also alle, die drüber nachdenken, ich kann es sehr empfehlen.
Ja, super. Okay, wirst du dafür mal eigentlich manchmal so kritisiert oder in Frage gestellt, weil du vertrittst ja quasi alle Schülerinnen und Schüler der Bundesrepublik Deutschlands? Und kann man das so sagen? Und kommst aber von einer Privatschule, wenn ich das so mal so fragen darf. Wie ist das so? Also, und wie rechtfertigst du das?
Also, ich werde dadurch, also na klar, ist das immer mal wieder Thema. Ich bin aber A, nicht die Einzige und B, ist ja, also muss man das auch ganz ehrlich so sehen, der ganze Schülervertretungskosmos ist immer ein bisschen gebiased. Also, wer landet denn in der Schülervertretung? Mhm. Die Leute, die sich das A finanziell leisten können und die Leute, die sich das leistungstechnisch leisten können. Mhm. Die SchülerInnen, denen es wirklich schlecht in Schule geht, die mit den Aufgaben nicht hinterherkommen, die das System, also die einfach an diesem System kaputt gehen, die sind so damit beschäftigt, sich über Wasser zu halten, die haben gar keine Kapazität, sich hinzustellen und zu sagen, mir geht's schlecht. Mhm. Das können nur SchülerInnen, die mit dem System zumindest halbwegs klarkommen. Und ich habe den großen, großen Vorteil, dass ich das tue. Und dass mir das noch nie schwer gefallen ist, mich da irgendwie groß durchzumanövrieren. Und mir reicht das spätestens oder naja, teilweise auch frühestens zwei Abende oder einen Abend vor der Klausur anzufangen zu lernen. Ja. Und ich glaube, das ist so, Privatschule ist nochmal so dieses eigene Ding, aber wir haben zum Beispiel auch wahnsinnig viele GymnasiastInnen. Und es legt natürlich auch oft den Fokus auf, naja, Abitur, Studieren und andere Sachen wie ein Hauptschulabschluss, wie ein Realschulabschluss, wie eine Ausbildung fallen hinten runter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns da zum einen drüber bewusst sind. Ja. Zum anderen was jetzt meine konkrete Person angeht, mache ich aber auch Mehrheitsvertretung. Das ist so ein schönes Wort, was wir auch immer mal wieder anbringen, wenn uns da jemand drauf anspricht. Am Ende vertrete ich ja in den meisten Punkten gar nicht meine eigene persönliche Meinung, sondern das, was ganz, ganz viele SchülerInnen aus den Schulen über die Kreisebene, über die Landesebene bis hin zu uns in die Bundesebene bringen. Ja. Und wir haben eine ganz breite Beschlusslage und an die bin ich auch gebunden.
Ja.
Und die vertrete ich dann entsprechend auch. Und so kann ich sicherstellen, dass ich zwar den einen oder anderen Einblick in meine Schule geben kann, aber vor allem das vertrete, was die deutschen SchülerInnen gerade auf dem Herzen haben.
Ja. Und ich will nochmal sagen, du hast ja vielleicht auch ein positives Beispiel vor Augen, ne? Und weißt, wie es gut sein kann, ne? Stichwort Beziehungsarbeit zwischen Lehrern und Schülern. Aber du hast so eine fantastische Überleitung hier geliefert gerade. Vielen Dank, Amy. Gehen wir doch mal auf die Bundesschülerkonferenz, die jetzt ansteht. Du bist wahrscheinlich in der absoluten Hochvorbereitungsphase, oder ist das schon alles abgeschlossen?
Naja, ganz fertig ist es noch nicht. Die Anmeldung ist, also heute ist der 12. Januar, wo wir aufnehmen. Gestern wurde die Anmeldung geschlossen. Unsere Anmeldezahlen sind durch die Decke geschossen. Das hat uns sehr gefreut. Wir haben über 200 Anmeldungen, wir haben nur 200 Plätze. Wir müssen ein bisschen gucken, wer kommt.
Ja.
Aber genau, wir sind gerade in den letzten Vorbereitungszügen und ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich sehr auf das Wochenende.
Ja. Dann erzähl doch mal ganz kurz, was die Bundesschülerkonferenz eigentlich jetzt da so ist an dem 23. bis 25. Was ihr da so macht und warum. Vielleicht kannst du es so erzählen, dass es für uns Lehrkräfte auch irgendwie so interessant ist, dass wir da irgendwie so einen Bezug zu uns auch dann finden.
Ja, also ganz grundsätzlich. Wahrscheinlich, also so mit Schülerrat sind ja die meisten von euch, bist du sicherlich vertraut, dass es irgendwie eine Schule gibt. Und wie gesagt, es gibt je nach Bundesland, ist es immer ein bisschen unterschiedlich, dass man in diese verschiedenen Ebenen gesandt wird. Und die Bundesschülerkonferenz per se ist erstmal ein Zusammenschluss von verschiedenen Landesschülervertretungen. Also wir sind jetzt in keinem Rechtstext festgeschrieben, aber 15 von 16 Bundesländern Nordrhein-Westfalen ist nicht dabei, weil die gern andere Bedingungen hätten. Ganz, ganz langes Thema.
Okay.
Das Kapitel müssen wir, glaube ich, gar nicht vorschlagen.
Nee, klingt kompliziert.
Ist es auch. Wir versuchen unser Bestes.
Ja.
Wir sind trotzdem der Großteil von Deutschland und insgesamt über 8 Millionen SchülerInnen, die wir gerade vertreten. Man kann sagen, dass wir für die deutschen SchülerInnen sprechen.
Ja.
Genau, und wir kommen als Bundesschülerkonferenz eigentlich auf Plenartagungen zusammen, was jetzt im November war, wo ich gewählt wurde und was das nächste Mal im März ist. Und wir machen aber auch andere Veranstaltungen. Und so ist uns das Thema mentale Gesundheit über den Weg gelaufen. Und wir haben angefangen, eine Kampagne dazu zu planen. Die Kampagne Uns geht's gut mit einem Fragezeichen hinten dran, wo wir auf das Thema und am Ende des Tages die Krise der mentalen Gesundheit von Schülern aufmerksam machen wollen. Und in diesem Rahmen findet der Bildungskongress statt, den du angesprochen hast in 2 Wochen. Wo wir mit 200 SchülerInnen aus Schülervertretung, aber auch einfach so aus der Schule zusammenkommen, um über genau dieses Thema zu sprechen. Wie geht's euch in Schule? Geht's euch gut? Wie geht's uns? Geht's uns gut? Das ist so ein bisschen der Diskussionsanlass. Und wir hoffen, daraus ableitend, so das, was wir im Rahmen dieser Kampagne fordern, noch mal ein bisschen zu bestätigen und auch die SchülerInnen zu bestärken, dass die von diesem Kongress wiederkommen und in verschiedenen Diskussionsformaten, in Workshops, in Open-Space-Phasen, bei Podiumsdiskussionen, dass die sich A, gehört fühlen und B, vielleicht auch mit der einen oder anderen Idee zurückkommen, um dann an Schulen zu sein, wo sie sehen, oh, wir haben dieses Problem. Ach, ich habe da mit Leuten geredet, die haben das Problem gelöst.
Ach, cool. Direkt gelöst? Okay. Also ihr löst auch Probleme. Ihr stellt nicht nur Forderungen sozusagen an die Politikerinnen und Politiker, oder? Bitte?
Das ist auf alle Fälle die Hoffnung.
Ja.
Cool. Wir haben verschiedenste Formate auch geplant, wie SchülerInnen untereinander miteinander sprechen können. Dass wenn jemand kommt und sagt, boah, keine Ahnung, wir haben irgendwie voll das Problem, dass Diversität bei uns nicht groß, sondern sehr, sehr klein geschrieben wird. Aber wenn die sich zum Beispiel als Transgender oder als nicht binär einordnen und sagen, eigentlich hätte ich gerne eine All-Gender-Toilette, solche Sachen, dass man genau an solchen Punkten ins Gespräch kommen kann und sagen kann, boah, ich verstehe voll, dass das belastend ist. Wir hatten an meiner Schule auch das Problem. Wir haben das über folgende Gesprächswege zum Beispiel gelöst, dass die genau diese konkreten Lösungen mitnehmen können, um das dann an Schule umzusetzen, um sich Lehrkräfte zu suchen, wo sie wissen, die haben das Thema auch auf dem Schirm, mit denen gemeinsam zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, dass zum einen wir natürlich Input bekommen, wie es den SchülerInnen geht, aber dass die auch ganz, ganz viel mitnehmen können, um ihre Schule zu verbessern, damit die mentale Gesundheit von allen SchülerInnen in Deutschland besser wird. ohne zu sagen, dass Schülerinnen dafür verantwortlich sind, das System zu retten.
Ja.
Aber in unserem kleinen Kosmos können wir dann doch die eine oder andere Veränderung anstoßen zumindest.
Oh, jetzt habe ich zwei Fragen im Kopf. Such dir eine aus. Warum geht es denn eigentlich uns so schlecht? Also beziehungsweise warum geht es denn den Schülern so schlecht? Und wer ist denn dafür verantwortlich, das System zu retten? Ich konnte mich nicht entscheiden.
Ich kann dir auch einfach beide beantworten.
Ja, das also ist cool.
Ich glaube, uns geht es aus ganz, ganz vielen Gründen nicht so gut. Die Frage, die wir da stellen, ist ja offensichtlich eine rhetorische, weil nein, uns geht es nicht gut. Wenn wir uns das Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung angucken, sehen wir das. Wenn wir uns verschiedenste andere Studien angucken, die...
Warte, nicht jeder kennt diese Studie. Oh. Alles gut?
Stimmt, ja, nee, stimmt. Ich weiß, ich bin nur so, bei uns, wir reden da so oft drüber, deswegen...
Ja.
Ich finde das nicht so oft. Das Schulbarometer ist genau. Die erste Erhebung gewesen, wo in einer breiten Fläche SchülerInnen befragt wurden, wie es ihnen geht. Mhm. Und das ist so die erste Studie, die rauskam, die sich tatsächlich mit dem Wohlbefinden von Schülern beschäftigt. Die hat eine Breite von 1800 TeilnehmerInnen gehabt und hat Zahlen ergeben, wie beispielsweise 20% fühlen sich sehr unwohl in Schule. Mhm. Das ist jede fünfte SchülerIn in einer Klasse. Mhm. Und wenn man sich mal so einen Klassenraum vorstellt, da fehlen einige.
Ja. Wann jetzt? Jetzt gerade aktuell, 20% sagst du?
Die Zahlen sind von 2024 und 2025 sind aber auch noch ein, zwei andere Studien rausgekommen, die sehr, sehr ähnliche Zahlen ergeben haben. Genau, auf die verweisen wir zum Beispiel auch.
Also was ich ja erschreckend finde, da habe ich auch mit hier meinem Podcast-Kollegen Yunus drüber gesprochen, hörte nochmal nach die anderen Folgen. Was ich ja erschreckend finde, ist, dass ja vor Corona waren es, glaube ich, 15%. Während Corona waren es dann, ich glaube, 50%. Und jetzt, nach Corona, ich hatte eine Zahl gehört, die ging so in Richtung 30%. Das heißt, es ist eben auf dieses Vor-Corona-Niveau nicht mehr wieder zurückgegangen, sondern es hat sich quasi verdoppelt.
Ja.
Also du sagtest jetzt 20%, aber komm, egal. Also ob jetzt 20% oder 30%, eigentlich könnte man sagen, jedes Prozent ist zu viel, ne?
Das auf alle Fälle. Und das Schulbarometer zum Beispiel ist auch eine Selbsteinschätzung von SchülerInnen. Also da geht es auch darum, wie viele SchülerInnen sich selbst als psychisch belastet beschreiben. Und auch da gehen die Zahlen zum Beispiel schon auseinander, wenn man SchülerInnen selbst befragt und wenn man Lehrkräfte befragt, die ihre SchülerInnen bewerten sollen, was deren Einschätzung ist. Mhm. Also schon da sehen die Prozente, wenn man die Lehrkräfte fragt, zum Beispiel höher aus als bei den SchülerInnen.
Ja.
Also das ist auch so ein Ding von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Was wir aber feststellen, studienlagentechnisch, uns geht es nicht gut. Woran liegt das?
Ja.
Du hast gerade Corona angesprochen. Corona hat nach wie vor unserer Einschätzung nach Nachwirkungen. Wir wissen aber nicht konkret, wie die aussehen, weil die Studien ja recht spät angefangen wurden. Also es gab ja niemand, der sich nach Corona hingestellt hat und gesagt hat, okay, wir machen jetzt mal eine Erhebung dazu, wie sich jetzt das Verhalten von SchülerInnen geändert hat. Oder es gab so in sehr, sehr kleinem Maße. Also wie konkret SchülerInnen beeinflusst wurden, wissen wir bis heute nicht und werden wir auch nie wissen, weil es inzwischen viel zu lange her ist, um die Zahlen so zu erheben, dass sie uns groß weiterbringen würden. Zum anderen natürlich viel besprochenes Thema Social Media, was immer wieder belastet, insbesondere einfach in diesem Aspekt von dauerhaft erreichbar sein und dauerhaft informiert werden. Und das dauerhafte informiert werden über Krisen. Wir haben nicht nur Russland, Ukraine, was hier in Europa passiert, wir haben den Nahostkonflikt, wir haben den Sudan, jetzt ganz aktuell Venezuela, die USA, die über Grönland spricht, was ja auch im Endeffekt wieder ein europäischer Konflikt wäre. Also es ist ja ganz, ganz viel, was irgendwie passiert und an Schülern geht das natürlich nicht vorbei.
Ja, ich habe gelesen irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, vielleicht weißt du das, vielleicht hast du das im Kopf, dass das sozusagen Angst Nummer eins bei Schülerinnen und Schülern ist, die Kriege in der Welt.
Ja, also kommt ja auch immer wieder raus. Es ist, glaube ich, was jetzt auch durch die Wehrpflichtdebatte nochmal groß aufgekommen ist. Aber wie gesagt, auch so, also jeder, der der Tagesschau oder ZDF auf Instagram folgt, sieht ja einfach nur Nachricht nach Nachricht nach Nachricht, was alles so in der Welt passiert. Und da hat man natürlich zum einen die Kriege und dann hat man zum anderen das Thema Rente, also alles, was nicht nur Rente, sondern auch Arbeit in Bezug auf KI. Wie entwickelt sich unsere Gesellschaft? Welche Chancen habe ich? Welche Arbeitsmärkte schließen sich vielleicht auch einfach, weil sie von KI übernommen werden? Und dann hat man natürlich auch das ganze Klimathema, was zwar nicht mehr so relevant oder was nicht mehr so viel besprochen wird, wie 2019 relevant ist es immer noch.
Ja, genau.
Aber auch das ist natürlich was, was SchülerInnen beschäftigt. Und ich glaube, das sind alles Themen, die, wenn man da jetzt nicht, um das große, große Wort Resilienz in den Mund zu nehmen,
das muss man machen.
Wenn man einfach, diese Widerstandsfähigkeit nicht hat, ganz schlecht damit umgehen kann und was dann wirklich schnell zu psychischen Belastungen führt.
Genau.
Ich glaube, das sind ganz viele Faktoren, die da immer wieder mit drauf einwirken, dass es uns nicht so gut geht.
Ach, jetzt weiß ich wirklich nicht, wo ich weitermachen soll, Amy. Es ist alles so spannend. Aber ich greife mal das Wort Resilienz auf, weil das hast du jetzt gerade geliefert und ich habe es mir tatsächlich auch notiert, dass ich da mit dir drüber sprechen möchte. Wir hatten ja vorhin auch schon letztlich darüber gesprochen, ne? Am Anfang. Du hast gesagt, das, was dir Resilienz gibt, ist zum Beispiel dein Chor. Ne? Und oder eben auch deine anderen Hobbys und dein soziales Umfeld. Das ist übrigens, ich glaube, das war der zweitgrößte Faktor bei der psychischen Gesundheit, der gesehen wird. Je nach Studie, keine Ahnung, liebe Hörer, guckt selbst nach. Darum geht es jetzt auch nicht. Sozusagen, wie es einem zu Hause geht, ne? Wie das soziale Umfeld ist, ob man sich da wohlfühlt, ob man sich da gut fühlt, ob man ein gutes Netz hat. Wie kriegen wir es hin, diese Resilienz zu schaffen? Vielleicht auch, sag was. wie schaffen wir das? Du hast gesagt, ihr habt Lösungen, hast du gesagt.
Wir haben Lösungen und wir haben vor allem ganz, ganz viele Forderungen. Ja. Vielleicht um nochmal ganz grob auf das Thema Resilienz einzugehen für alle, die da nicht ganz so bewandert sind. Ich bin ja, wie gesagt, im GESO-Leistungskurs und ist Resilienz auch ein ganz großes Thema, weil Resilienz ja grundlegend zur Krankheitsbewältigung immer wieder genannt wird. Und das ist ja nichts anderes als widerstandsfähig gegenüber Anforderungen zu sein, die Umwelt an einen hat. Je nach Modell heißt das unterschiedlich, aber beispielsweise wird das als Stressor bezeichnet. Das heißt, ein Stressor kommt auf mich zu. Das kann eine Klausur sein. Das kann irgendwie ein Vortrag sein, der abgegeben werden muss. Das kann ein Streit in der Familie sein. Das kann auch ein Beziehungsende sein, was ja auch oft vorkommt, wenn man jugendlich ist. Also es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die als Stressor wahrgenommen werden. Und je nachdem, ob der Körper das Gefühl hat, okay, damit kann ich umgehen, da habe ich die Ressourcen dafür, das einzuordnen, das emotional zu verarbeiten und dem gerecht zu werden, was da an mich gefordert wird oder was von mir abverlangt wird. Je nachdem wird es als Stress eingeschätzt oder nicht. Mhm. Wenn ich die Ressourcen nämlich nicht habe, dann nimmt mein Körper das als Stress wahr. Und das ist dann der Punkt, wo, wenn das ein Dauerstress ist, psychische Belastungen entstehen. Mhm. Und diese Widerstandsfähigkeit, dass viel nicht als Stress eingeschätzt wird, sondern dass man sozusagen die Ressourcen hat, das ist das, was Resilienz darstellt. Mhm. Es ist also ein konkretes Wechselspiel mit den Anforderungen, die die Welt hat. Und wie können wir Resilienz fördern? Resilienz sieht für ganz viele Leute ganz unterschiedlich aus. Mir ist es ganz wichtig, ein soziales Umfeld zu haben und viel mit meinen engen und Liebsten unterwegs zu sein. Mhm. Und es gibt andere, die sind da weniger extrovertiert, die brauchen viel Zeit für sich. Mhm. Und denen ist es, für die ist es wichtig, alleine Sachen zu machen. Oder andere brauchen eher so ein bisschen Ruhe- und Achtsamkeitsübungen. Die finden es zum Beispiel total toll, mal nachts Zahlen auszumalen, Achtsamkeitsübungen zu machen, zu meditieren. Also es ist ja für jede Person unterschiedlich. Was wir aber machen können, um das zu verbessern, ist, wir müssen SchülerInnen und Jugendlichen beibringen, was Resilienz ist. Mhm. Weil es wird mega oft drüber geredet, aber schon allein diese Erklärung, was steht denn hinter diesem Begriff, wird ganz oft nicht mitgedacht. Und wenn ich einfach mal Jugendlichen erkläre, das ist Resilienz, und das ist auch, also auch natürlich, was hängt damit zusammen, was ist Stress überhaupt? Was macht Stress mit dem Körper? Wie verschlimmert sich das auch zum Beispiel, wenn man Schlafmangel hat? Wie verstärkt sich das gegenseitig? Das sind alles Themen, die oft gar nicht angesprochen werden oder wenn, nur sehr, sehr gering. Und schon alleine, wenn man sozusagen aber darüber spricht, was ist Stress, was ist Resilienz und wie kann man Resilienz fördern, auch ganz allgemein gesundheitlich gesprochen, nehmen es Jugendliche mit. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass Jugendliche auch eine Selbstverantwortung spüren. Also sie haben ja auch ein Interesse daran, gesund zu bleiben, auch wenn man am Wochenende ein Bierchen trinken geht oder auf der nächsten Feier ein Kippchen raucht. Mhm. Natürlich kommt das vor. Aber das hält ja nicht davon ab, dass man grundsätzlich nicht das Gefühl haben möchte, oh Gott, meine Schule überfordert mich so sehr, dass ich dem nicht gerecht werden kann.
Ja.
Und deswegen sagen wir müssen mit SchülerInnen über Stressbewältigung sprechen. Wir müssen das in den Unterricht und in die Schule holen, weil da haben wir alle mal sitzen. Das ist der einzige Ort, wo alle mal durch müssen und wo niemand sich verstecken kann. Und deswegen müssen wir sie da abholen. Und da braucht es natürlich ganz, ganz viel. Und da kommen unsere Forderungen.
Ja, genau. Ja, das war super. Dann macht gleich weiter mit euren Forderungen. Jetzt sag nicht Fachgesundheit.
Nein, ich sag nicht Fachgesundheit.
Ehrlich nicht? Okay.
Nee. Ja. Nee, wir sagen, wir müssen das an vielen Stellen anbringen. Querschnittsaufgabe.
Ja.
Es kann nicht sein, dass eine Lehrkraft in einem Fach dafür verantwortlich gemacht wird, das mit SchülerInnen zu machen. Mhm. Natürlich gibt es Fachideen. Also nicht mal das Fach Gesundheit, auch Glück zum Beispiel ist ja ein Fach, was sich mit Stressbewältigung auseinandersetzt. Aber A, hat nicht jede Schule die Ressourcen. B, hat jede Stundentafel in jedem Bundesland ist von vorne bis hinten voll und durchgeplant.
Genau.
Da jetzt ein neues Fach obendrauf zu planen, würde das ja sprengen. Ja,
find ich
was, wir aber machen, was wir aber machen können, ist uns die Lehrpläne anzugucken. Und das können wir in jedem Bundesland machen. Wir können in jedem Bundesland gucken, okay, wo bietet sich das an?
Ja,
und das halt nicht nur in Biologie zu machen, sondern auch in Englisch, auch in Deutsch, je nachdem, was ich lese, worüber ich spreche. Das sind ja alles Faktoren, die damit reinspielen. Und ich kann das ja immer wieder aufbringen. Das sehen wir ja nicht nur beim Thema Resilienz und mentale Gesundheit. Das machen wir ja schon, zum Beispiel mit Bildung nachhaltige Entwicklung, was ja immer wieder aufkommt, wo alle dazu angehalten sind, diese 17 Nachhaltigkeitsziele zu vermitteln. Und genauso müssen wir auch mentale Gesundheit denken. Das geht aber nicht von heute auf morgen.
Ja.
Dafür brauchen wir Personal, das das kann, das weiß, damit umzugehen.
Ja.
Und genau da kommen natürlich auch alle Lehrkräfte ins Spiel. Wir brauchen Lehrkräfte, die wissen, damit umzugehen, die mit auch ja, psychisch erkrankten SchülerInnen gut umgehen können, die da sensibel drauf reagieren können. Und es geht nicht von heute auf morgen und das ist nicht kostenlos. Und da muss sich eine Gesellschaft entscheiden, da rein zu investieren und zu sagen, das ist uns ein wichtiges Thema. Mhm. Dieser Krise wollen wir begegnen. Und dafür brauchen wir Personal, das das für uns machen kann. Und das dem
das, was für uns gegeben kann. Das, was für uns machen kann, was soll das Personal machen und wer soll das machen? Was für ein Personal soll das sein?
Also A, natürlich die Lehrkräfte, weil wenn wir es als Querschnittsaufgabe im Unterricht haben wollen, muss jemand den Unterricht abhalten.
Und dann müssen wir Lehrkräfte erstmal wissen, was Resilienz ist, ne?
Genau, dafür brauchen wir Fort- und Weiterbildung, Sensibilisierung im Studium, aber für alle, die schon arbeiten, natürlich auch später. Und das kostet Geld und das ist, glaube ich, allen klar, das kostet Geld und das kostet Zeit.
Und jetzt sage ich als Lehrkraft, ich meine, Yunus ist heute nicht dabei, weil der mega Stress ist, mein Podcast-Kollege für dich, ne? Du kennst ihn nicht, weil er total im Stress ist. Da sage ich jetzt, ich bin selber nicht Resilienz. Oder gut, ich würde mich als resilient schon bezeichnen, aber ich meine, ich bin selber im Stress, ne? Ich muss selber gucken, wie ich jetzt klarkomme. Und jetzt soll ich noch eine Fortbildung belegen? Danke.
Ja, ich weiß, das ist sehr, sehr freundlich von uns und das tut mir auch immer sehr, sehr leid, aber am Ende des Tages ist ja genau das der Punkt. Also wir leben gerade in einem System, das SchülerInnen sehr, sehr viel abverlangt und Lehrkräften.
Ja.
Und jetzt sagen wir, okay, Lehrkräfte sollen SchülerInnen beibringen. Und genau da müssen wir ja auch die Grundstrukturen angucken. Die Grundstrukturen können wir nicht von heute auf morgen ändern. Und deswegen müssen wir halt irgendwie in ganz kleinen Sparten anfangen. Und wenn wir uns die Lehrpläne angucken, vielleicht kann man es erstmal in einer kleinen Anpassung machen und schauen, okay, wir betten das schon mal da ein, wo die Leute schon mal was davon gehört haben.
Mhm.
Also im Biologieunterricht, wenn man Krankheitsbilder bespricht, wird das ja schon mit besprochen. Aber dass man das ein bisschen ausweitet, zum Beispiel.
Mhm.
Also es gibt ja Wege, das nach und nach einzubringen oder das halt dann vor allem auch in der Ausbildung von Lehrkräften schon mitzudenken, dass eben die Leute, die nachkommen, dass die das schon mal als Wissen haben. Und dann hat man schon mal Lehrkräfte in der Schule, die da ein bisschen informierter drüber sind. Also das ist auf alle Fälle ein langwieriger Prozess und keiner mit, wir schicken alle Lehrkräfte nächste Woche auf eine dreitägige Fortbildung und dann ist das Ding gegessen.
Ja.
Das auf gar keinen Fall und ich glaube, das erwartet auch niemand von uns. Aber es ist wichtig, dass wir uns alle damit auseinandersetzen.
Ja, finde ich super.
Wir SchülerInnen können uns ja nicht selber weiterbilden.
Ja.
Oft.
Genau, also aber finde ich super. Also ich meine, du hast jetzt hier gerade eine Lehrkraft vor dir sitzen. Sag mir doch mal und an alle, die zuhören, hören ganz viele andere Lehrerinnen und Lehrer auch noch zu. Gib mir doch jetzt mal einen Tipp. Was glaubst du, was gut ist für meine Schüler? Dann soll ich einfach, also ich habe jetzt schöne Fächer, ich habe jetzt Religion und Musik. Ich finde, das ist von Natur aus sind das Fächer, die die Resilienz fördern, ne? Sind allerdings auch Fächer, die gleich erstmal schön gekürzt werden. Dann dieser ganze AG-Bereich oder sowas, der das Schulleben dann fördert, das ist auch irgendwie alles, finde ich, total wichtig. Und wenn das Schulleben gefördert wird und das Miteinander in einer Schule, dann fördere ich damit auch die Resilienz, eben die soziale Eingebundenheit, ne? Was, sag nochmal eine Botschaft, schick nochmal eine Botschaft persönlich an mich und an alle Lehrkräfte da draußen hinaus, bitte.
Also ich glaube, meine ganz persönliche Botschaft wäre, wir kriegen es nicht von heute auf morgen hin, das institutionell zu lösen. Und deswegen wäre meine Bitte, ich weiß, die Tage sind super stressig und ihr arbeitet alle Überstunden. Die GW in meinem Heimatland hat eine Studie erhoben, dass im Schnitt 12 Überstunden die Woche gemacht werden. Mhm. Und das ist ein Zustand, der kann nicht sein. Und wenn es trotzdem mal eine freie Minute gibt, vielleicht ist das ein Thema, dem ihr euch annehmen könnt. Mhm. Und wenn es nicht die Weiter- oder Fortbildung ist oder das YouTube-Video, um sich mit dem Thema irgendwie mal ansatzweise auseinanderzusetzen, ich glaube, was schon ein Punkt ist, der oft weiterhilft, ist, wenn es die Möglichkeit für Klassenleiterstunden gibt zum Beispiel, die tatsächlich zu nutzen und mit SchülerInnen ins persönliche Gespräch zu gehen. Mhm. Und auch wenn man jetzt nicht den SchülerInnen strukturell beibringen kann, wie Resilienz funktioniert, dann zumindest eine Ansprechperson sein. Ja. Und ansprechbar sein und eine Bezugsperson außerhalb vom Haushalt zu Hause bieten.
Ja.
Ich glaube, das ist was vielen SchülerInnen irgendwie nochmal eine weitere Stelle gibt, weil die Person, die wir dafür auch gerne hätten, Schulpsychologie, SchulsozialarbeiterInnen, das ist natürlich auch das, was als erstes weggekürzt wird an den meisten Schulen. Und genau da müssen wir ansetzen und vielleicht ist es dann doch irgendwie mal die eine Unterrichtsstunde, wo man am Anfang mal kurz fragt, hey, wie geht's euch denn?
Ja.
Die den Unterschied macht für viele.
Ja. Boah, super, Amy. Also klasse, finde ich großartig. Du hast jetzt erst was von Inhalten erzählt. Sollen wir irgendwie als Querschnittsthema durch alle Fächer, wir sollen den Schülern beibringen, was Resilienz ist und so weiter. Und jetzt bist du auf eine ganz andere Ebene noch gegangen. Sprichst mir da sehr aus dem Herzen. Muss allerdings auch selbstkritisch sagen, kriege ich leider oft nicht hin, weil ich habe so viele Schüler und manchmal denke ich so, oh, ich kann nicht mehr. Jetzt, okay, ich sehe, dass du ein Problem hast, frag jemand anderes. Ne? Aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das ist auch das, was ich in meinem Alltag sehe, was den Unterschied macht. Einfach mal fragen, wie geht's dir? Ne? Oder wie deine Mathelehrerin dich gefragt hat, was ist los? Einfach mal diese menschliche Ebene da nochmal reinbringen und einfach sagen, hey, ich sehe dich, du bist hier keine Lernmaschine, ne, die ich für die Wirtschaft ausbilde, sondern du bist ein Mensch vor mir und ich sehe dich so, wie du bist, als Mensch. Ne? Genau, ja, und da finde ich, da steckt eigentlich eine Haltung hinter. Ne? Da muss irgendwie eine Haltung hinterstecken. Und ich glaube, also die meisten Lehrerinnen und Lehrer, die ich kenne, die haben eigentlich diese Haltung von Natur aus. Die sind Lehrer geworden, weil sie das auch irgendwie so wollten. Und diese Mühle, in der wir uns befinden und dieses System, was uns irgendwie so einzwängt, das führt dann dazu, dass wir irgendwie das vergessen und dann auch irgendwie nicht mehr können. Ne? Und dann einfach uns auch die Energie da fehlt. Ne? Gut, Amy, hast du noch ein paar Forderungen, wo du sagen würdest, das haben wir noch vergessen? Das sind wichtige Forderungen, die wir immer so vorbringen und das müssen wir im Blick behalten, ne?
Ja, ich glaube, was in dem ganzen Kontext immer wieder mitschwingt, was man oft ein bisschen vergisst, ist das ganze Thema Medienkompetenz. Mhm. Ich hatte das vorhin bei dem, was SchülerInnen stresst, mal so kurz angerissen. Social Media ist ein großes, großes Thema. Fake News ist ein großes Thema, was ja auch mit auf die mentale Gesundheit einwirkt. Und ich glaube, genau da ist wieder der gleiche Punkt. Wir brauchen halt irgendwie eine Stelle, die das vermittelt, was Medienkompetenz ist und wie man damit umgeht und wie man Fake News erkennt. Und auch das ist genau das gleiche Thema mit, man muss fort- und weiterbilden. Und der Digitalpakt Schule hat uns halt nun mal die Tablets und die digitalen Tafeln gebracht. Mhm. Der hat uns aber nicht die Fort- und Weiterbildungen gebracht.
Gut, also ich kann dir ganz kurz sagen, dann sagst du mal, was da, ja, Digitalpakt habe ich sogar jetzt hier in der letzten Folge drüber gesprochen. Das soll ja jetzt dieses Jahr irgendwie weg von den ganzen Materialien hin zu der Ausbildung sozusagen und den Fortbildungen kommen, also Personal. Das Personal wird jetzt mehr in den Blick genommen. Bei uns sehen die Fortbildungen dazu aus, wie gehe ich mit dem iPad um? Also wir haben auch iPad-Klassen, erhöhen die Bildschirmzeit der Schülerinnen und Schüler. Sie sind tagsüber am iPad, sie sind nachmittags an den Hausaufgaben am iPad und sie sind dann noch permanent am Handy. Und für mich ist dann Medienkompetenz sieht so aus, wie gehe ich damit um? Aber was mir fehlt, ist eigentlich, wie schütze ich mich auch vor den Risiken? Das kommt, also aus meiner Perspektive jedenfalls, in meinem kleinen Kosmos da so ein bisschen zu kurz. Wie siehst du das?
Ich glaube, das ist was, was wir in unserer Forderung nach mehr Medienkompetenz mit beinhalten. Weil es ist nicht damit getan, dass SchülerInnen vom Blog auf dem iPad wechseln. Das ist nicht Medienkompetenz und das ist kein digitaler Unterricht. Genauso wie Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte nicht einfach sein können, okay, wie mache ich ein iPad an und aus und wie benutze ich einen Apple Pencil? Also wie kann ich Unterricht tatsächlich sinnvoll mit digitalen Endgeräten gestalten? Umfasst ja viel, viel mehr.
Ja.
Auch die Möglichkeiten, die das darbietet, was für unterschiedliche Methodiken man damit anwenden kann. Ob es Bilder sind, ob es Videos sind, ob es Texte sind, ob es Umfragen sind. Das ist ja, also eigentlich bietet es ja ganz, ganz viel Potenzial. Und damit muss man ja aber umgehen können. Und das ist halt, wie gesagt, nicht damit getan, dass man vom Blatt aufs iPad wechselt.
Und Handyverbot so? Also wie siehst du das? Oder wie sieht, nee, du sprichst ja nicht für dich, sondern wie seht ihr das, so Handyverbot?
Da haben wir auch eine klar uneindeutige Meinung.
Ja, okay. Ist aber sagen, sympathisch, finde ich.
Nee, wir sagen, also generelle Verbote sind nicht zielführend, weil das ist weit an der Lebensrealität von SchülerInnen vorbei. Also spätestens, wenn man nach Hause kommt und die Eltern ja ebenfalls am Handy sind und digital arbeiten, man lernt ja auch vom Vorbild. Und ich glaube, oder wir glauben, dass da so ein generelles Verbot der falsche Weg ist, wenn es von oben herabkommt. Also wenn ein Ministerium einfach entscheidet, wir machen jetzt generelles Handyverbot, vor allem für weiterführende Schulen, das ist der falsche Weg. Wenn eine Schule das für sich entscheidet, mit den SchülerInnen gemeinsam, in einem demokratischen Prozess, das gegebenenfalls von den SchülerInnen initiiert wird, alles gar kein Thema. Aber von oben herab solche Sachen zu entscheiden, führt viel mehr zu, wir versperren uns dem einfach. Wenn es gemeinsam entschieden wird, dann wird es umgesetzt und dann sehen auch die Schüler den Vorteil da drin. Aber das muss jede Schule für sich entscheiden. Und da wollen wir gern vom Weg absehen, der ja politisch oft empfohlen wird, dass man das einfach generell entscheidet. Dafür sind Schulen viel zu individuell und viel zu unterschiedlich, um das so von oben herab irgendwie sagen zu können, was da sinnvoll ist.
Ja, und ich habe meiner Frau versprochen, dass ich nochmal dich frage nach den sanitären Anlagen. Wie ist das ein Thema für euch? Also das so, also
das ist so ein
Ich habe meinen Kindern erstmal erklärt, wer du bist. Ne? Ich habe gesagt, hier Papa, der hat jetzt hier gleich ein Gespräch und so. Habe ich erstmal erklärt, was so eine Generalsekretärin eigentlich macht, so was ich mir so vorgestellt habe, ne, was du so machst. Und dann habe ich gesagt, und habt ihr noch einen Wunsch? Irgendwie habe ich gesagt, mein kleiner Sohn, also ich habe 4 Kinder und mein kleiner Sohn, der ist jetzt in der ersten Klasse, habe ich gesagt, die vertritt dich, ne, vor den Politikern in Berlin. Und genau, und dann habe ich gesagt, habt ihr noch eine Frage irgendwie, was soll ich fragen? Hat meine Frau gesagt, hier, sanitäre Anlagen.
Ja. Sanitäre Anlagen, Thema vom Schulbau, vom Schulausbau, vom Schulsanierungsstau über 55 Milliarden Euro in Deutschland. Ja, sanitäre Anlagen ist ein großes Thema.
Ist es doch, oder?
Also, es ist ein riesiges Thema.
Gibt es eine Studie darüber, wie viele Schüler eigentlich gar nicht sagen, dass sie gar nicht auf Toilette gehen?
Ich glaube nicht, aber es ist also Erfahrung.
Könnte man mal machen. Macht ihr das doch mal.
Dafür gibt es die German Toilet Organization. Ich finde es immer lustig, dass sie einen englischen Titel haben, obwohl es eine deutsche Organisation ist. Aber die vergeben zum Beispiel einen Schultoilettenpreis. Da sind wir auch mit dabei, mit denen sind wir auch im Kontakt, die GTO. Die wollen gerne, dass man sich mehr damit auseinandersetzt und zeichnen Projekte aus, die den Sanitäranlagen ihrer Schule einen neuen Glanz verleihen, indem sie das neu streichen, selbst renovieren, selbst sanieren, um da halt so ein bisschen entgegenzuwirken. An und für sich ist aber tatsächlich der Regelfall, dass Schultoiletten sehr, sehr marode sind, kalt sind, kaputt sind, teilweise abgeschlossen werden, damit da niemand drauf geht und
bestiale
so.
Also es stinken.
Es ist wirklich ganz fatal und die Lehrkräfte, die haben dann ihr Lehrkräfteklo und fühlen sich gar nicht verantwortlich. Das muss ich ganz ehrlich auch so sagen. Und das, also dass man das als Schulgemeinschaft bezeichnet, finde ich an vielen Punkten ist eine Frechheit. Lehrkräfte können natürlich nichts dafür per se, weil Schulbau ist nicht Aufgabe der Schulleitung, ist der Träger für verantwortlich. Klar, aber wir sagen immer, vorne und hinten fehlt das Geld. Aber so eine Toilette sollte dann doch zumindest in einem Zustand sein, dass man nicht das Gefühl hat, das ist ja schlimmer als die Edelstahltoiletten auf der Autobahnraststätte.
Mhm. Ja. Und sag mal, ich gucke gerade so auf die Uhr. Hast du noch 2-3 Minuten so ein bisschen Zeit?
Ja.
Oder super, dann muss ich jetzt mich nicht stressen. Weil mich würde jetzt noch mal ganz kurz interessieren, kannst du mal an dem Beispiel so ganz kurz so erzählen, wie ihr das denn so macht? Also mit wem sagt ihr denn jetzt hier, geht ihr dann in den Bundestag oder sowas und sagt, wir brauchen mehr Geld für sanitäre Anlagen? Oder ich meine, das ist ja Ländersache, das wissen wir ja alle. Aber wir wissen jetzt auch, es gibt ja jetzt auch diesen, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, wo 50% die Länder und 50% der Bund zahlt. Ne?
Das Staatschancenprogramm.
Genau, ja, danke. Du bist voll im Thema drin. Genau. Gut. Genau, also wie geht ihr da vor so, ne? An dem Beispiel. Ja, also, wenn wir das so sehen, was können wir dann machen? Also, wir brauchen bessere sanitäre Anlagen.
Wir brauchen bessere sanitäre Anlagen, muss man sich natürlich erstmal darüber bewusst sein, okay, grundsätzlich Trägerthema. Grundsätzlich ist der Schulträger verantwortlich, entweder Landkreis oder Stadt oder freier Träger, je nachdem. In ganz seltenen Fällen auch das Land. Und das heißt natürlich für uns erstmal, okay, es ist jetzt per se nicht hauptsächlich unser Job, aber wir machen natürlich trotzdem was. Und zwar, A, sind wir mit Institutionen und Verbänden in Kontakt, die da zu dem Thema was machen. Jetzt beim Beispiel Schultoiletten, wie gesagt, die German Toilet Organization, mit der wir zusammenarbeiten, diese Projektförderung machen, da werben, bei denen unterstützen, auf den Veranstaltungen mit sind und so weiter und so fort. Also das ist so das, was wir sozusagen mit anderen bildungspolitischen Akteuren machen. Das ist so Punkt 1. Punkt 2, den wir haben, ist die ganze Verwaltungsebene. Wir haben natürlich jetzt, also wir sprechen jetzt nicht im Bundestag im Regelfall, aber natürlich sind wir ans Ministerium angeknüpft, ans BMBFSJ.
Klingt gut.
Glaube ich.
kann man nachschlagen.
Ja habe ich bestimmt einen der Buchstaben vergessen, aber seitdem das nicht mehr BMBF heißt, ist es irgendwie sehr, sehr lang geworden. Genau, aber so natürlich sprechen wir auch mit denen und können halt sagen, hier, das ist ein Thema. Und das machen wir auch im Regelfall mit den Themen, die wir haben, dass wir tatsächlich Gesprächstermine haben mit MinisterInnen, aber auch mit ReferentInnen und anderen MitarbeiterInnen im Ministerium, die halt für den entsprechenden Bereich zuständig sind und unsere Forderungen an die rantragen und mit denen gucken, okay, wie kann man das umsetzen? Und oft ist der Weg dann halt, dass die das irgendwie mitnehmen und intern besprechen oder dass das dann halt tatsächlich in die Bildungsministerkonferenz geht, dass die das Thema mal auf dem Schirm haben. Die Beschlüsse, die da fassen, sind natürlich nicht hundertprozentig greifend, sondern es ist ja dann nochmal der Eigenverantwortung der Länder, das umzusetzen. Aber dort kann ja auch drüber gesprochen werden zumindest. Okay, wie können wir das mit Finanzierung machen? Das Startchancenprogramm war in der BMK, war ja aber natürlich auch im Bundestag debattiert und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich dann ganz, ganz viel diplomatisch von A nach B über Z mit den Menschen sprechen, damit man halt diese Forderung übereinbekommt. Und dann halt beispielsweise das Kooperationsverbot umgeht, indem sich die Länder finanziell beteiligen oder ähnliches. Und dann ist so ein bisschen unsere Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsländern gefragt, dass die dann halt entsprechend auch in den Ländern mit den Ministerien über die gleichen Themen sprechen, dass das dann halt auch in den Kommunen ankommt und dass die Kreisverbände dann entsprechend wieder mit den Verwaltungsstellen reden. Also die Verzweigung, die wir von unten nach oben haben, um unsere Beschlüsse zu haben, die muss auch von oben nach unten funktionieren, dass das, was dann bei uns rauskommt, auch auf den anderen Ebenen immer mal wieder angesprochen wird. Und so versuchen wir, mit den Verwaltungsstellen zu reden. Das ist so Säule 2. Und Säule 3 ist, wir haben das Netzwerk abgegrast, wir haben mit dem Bundesministerium geredet oder warten dann noch auf einen Gesprächstermin. Wenn ich auf einen Gesprächstermin warte, wie fühlen die sich denn so gestresst, dass sie mir den geben? Ich mache pressetechnisch darauf aufmerksam. Und ich gebe ein Interview dazu. Oder ich schreibe jemand an. Es gibt teilweise einzige Zeitungsartikel darüber, wie schlimm die Situation an deutschen Schultoiletten ist oder mit deutschen Schultoiletten ist, wo sich dann, es gibt sehr, sehr lustige Fotos von SchülervertreterInnen, wie sie auf irgendwelchen Toiletten von irgendwelchen Schulen stehen, die ganz, ganz marode aussehen, um zu zeigen, wie drastisch die Situation in Realität einfach ist. Und das ist so ein bisschen Säule 3, die wir bespielen. Wir machen ganz viel Außenvertretung und Pressearbeit und sprechen in Podcasts, in Interviews, mit Zeitungen darüber, wie es an deutschen Schulen aussieht und was wir da verändern wollen, um da einfach die gesellschaftliche Debatte aufzumachen.
Ja. Ich würde gerne noch eine etwas kritische Frage vielleicht stellen. Sag mal, bei dem ganzen Thema, jetzt haben wir da so über mentale Gesundheit gesprochen und Und das ist ja irgendwie, ihr habt jetzt so eine Kampagne gestartet. 2022 oder wann ging die los?
2025.
Okay, ich dachte, die Vorbereitung wahrscheinlich, ich habe irgendwann mal. Egal, auf jeden Fall ist jetzt eine ganze Kampagne und das ist jetzt irgendwie so ein Riesenthema und alle reden über mentale Gesundheit und Resilienz. Und sag mal, kann das nicht auch vielleicht nach hinten losgehen? Also erziehen wir nicht dadurch eine Generation, die irgendwann hypersensibel auf Stress reagiert und den echten Druck gar nicht mehr aushält und dann irgendwie gleich bei einer Kleinigkeit dann irgendwann später im Beruf einknickt?
Die Frage ist, nur weil es früher so war, war es früher wirklich besser? Ich glaube nicht. Also ich würde das nämlich genau andersrum aufräumen. Je resilienter SchülerInnen sind und je aufgeklärter sie über ihre Stresspunkte sind, desto besser können sie auch Grenzen ziehen. Und es ist vollkommen okay, auch in einem Angestelltenverhältnis Grenzen zu ziehen und zu sagen, ne, in meinem Urlaub, da lasse ich das Arbeitshandy tatsächlich zu Hause. Schocker. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen am Ende des Tages eigentlich, wenn man das jetzt aus einer sehr konservativen Sicht betrachten möchte, die sehr, sehr legitim ist in diesem Faktor. Wenn man sich das mal finanziell anguckt, ist Resilienz in Schule zu schulen ein wirtschaftlicher Erfolg. Weil Gesundheitssystem kostet.
Ja.
Jeder Burnout, jede Depression, jeder Arbeitsausfall aufgrund von Erschöpfung, der kostet uns effektiv Geld. Wenn die Menschen aber mit dem Stress und den Anforderungen besser umgehen können, weil sie das in der Schule schon lernen, haben wir ja effektiv weniger Gesundheitsausgaben und sparen damit Geld und können damit auch unsere Wirtschaft steigern oder fordern. Und deswegen würde ich das genau umgedreht machen und nicht sagen, die Leute sind anfälliger für Stress. Nein, sie wissen einfach nur, was sie stresst, können Grenzen ziehen, damit ihre Gesundheit bewahren und damit wiederum unsere Gesellschaft unterstützen. Und deswegen ist mein ganz persönlicher Takeaway auch von der ganzen Aktion, öfter die Frage stellen, geht's mir gut? Dann hoffentlich zum Schluss kommen, mir geht's gut und wie mit der Work-Life-Sleep-Balance, weil da hat IKEA einfach einen sehr wichtigen Punkt gemacht.
Ja, herrlich, Amy, super. Gute Antwort. Okay, alle Achtung. Und sag mal, was war so der höchste Politiker, mit dem du mal so gesprochen hast? Magst du mal aus dem Nähkästchen plaudern? Hast du mal mit dem Bundeskanzler gesprochen?
Ich habe tatsächlich fast mit dem Bundeskanzler gesprochen, auch mit Olaf Scholz.
Ja,
okay. Ich war einmal im Bundeskanzleramt.
Ja.
Da haben wir gerade ein großes Positionspapier noch im Landesschülerrat verabschiedet zum Thema Rechtsextremismus an ostdeutschen Schulen. Das haben wir mit den ostdeutschen Landesvertretungen gemacht. Das ist inzwischen bundesweite Position. Damals aber nur von den 6 Ost- oder von den 9 Bundesländern veröffentlicht. Und da waren wir im Bundeskanzleramt und haben uns mit Rehm, Aliba, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, Rehm. Den Nachnamen weiß ich immer nicht, den ersten Nachnamen. Radovan ist auf alle Fälle der letzte Nachname. Ich glaube, auf alle Fälle haben wir sie mit Rehm getroffen und mit Carsten Schneider. Und Rehm war damals noch Gleichstellungsbeauftragte und Carsten Schneider war Ostbeauftragter. Das war ziemlich cool, auch einfach, weil man am Bundeskanzleramt war.
Ich musste gerade nachgucken hier. Komm, also ich wusste, Ala Bali,
Radovan,
genau.
Ja.
Ich glaube, sie wird nicht böse sein.
Ich hoffe nicht.
Okay.
Also das war ziemlich cool. Und ansonsten, ja, Michael Kretschmer, aber das ist halt, also das ist so der Höchste, mit dem man irgendwie in Sachsen sprechen kann.
Ja. Ja. Hast du mit dem mal gesprochen dann, also als noch Schülersprecherin von Bundesland Sachsen, ne?
Genau.
Warst du da? Genau. Okay. Und wie war das so? Genau. Sag mal, und wie war das so? Also war der nett?
Es war tatsächlich ein sehr netter Termin mit ihm und unserem Kultusminister, mit Konrad Clemens zusammen. Und wir haben über Bildungsgerechtigkeit gesprochen, weil wir haben eine große Aktionswoche zu dem Thema gemacht, unter dem Thema Rettet die Bildung, bildet die Rettung. Genau, und da haben wir mit ihm über Bildungsgerechtigkeit gesprochen und persönlich ist er sehr, sehr nett. Das muss man ihm lassen und Witz hat er auch. Okay, aber natürlich, die Parteiforderungen zum Thema Bildung waren dann zumindest zu dem Zeitpunkt doch andere als die, die der Landesschülerrat aufgestellt hat. Ist aber auch okay. Und das Gespräch war sehr, sehr gut, auch mit seinem Kollegen Alexander Dirks, das ist unser Landtagspräsident in Sachsen, ähnliche Erfahrungen gemacht. Viele Politiker sind sehr, sehr nett, auch cool, wenn man die inhaltlichen Positionen nicht immer nachvollziehen kann.
Ja, okay, ja, gut, okay. Aber, und sag mal, und Olaf Scholz hat die aber nur zugewunken, ja, oder?
Ja, Olaf Scholz wäre tatsächlich bei diesem Termin im Bundeskanzleramt dabei gewesen. Das wussten wir noch gar nicht, als wir da hingegangen sind. Es wurde uns dann erzählt, aber ihm ist dann kurzfristig was dazwischen gekommen.
Ja, gut.
Deswegen kann man, war er nicht da.
Kann man schon verstehen, ne, dass da
ich denke doch.
Das Bundeskanzler manchmal kurzfristig was dazwischen kommt. Ich glaube, das ist so, wenn man Bundeskanzler ist. Oder wenn man Generalsekretärin ist, ne? Deswegen freue ich mich auch, dass das hier geklappt hat, hier so mit dir. Ich bin fast am Ende. Ich habe noch eine Abschlussfrage, Amy. Wenn du nicht noch irgendwie sagst, oh, ich wollte unbedingt noch hier diesen einen Aspekt. Gibt es noch irgendwas? Nee, du schüttelst den Kopf. Okay, ich habe irgendwie alles gefragt, was, genau, was mir wichtig war. Und anscheinend passt das so. Ja, wir haben jetzt über mentale Gesundheit gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was eure Forderungen sind. Was ihr so macht, wie es uns so geht in Schule, wie es Schule so geht, was das Schulsystem, ja, wie es so ist. Ich habe dich irgendwie dann unterbrochen, als du gesagt hast, ja, wir müssen mal gucken, wer jetzt eigentlich dafür verantwortlich ist, das Schulsystem zu retten, ne? Und jetzt, wir sind ja hier im Podcast Lehrertalk und unser Motto ist auf nach Utopia und deswegen meine Schlussfrage, Amy, wie sieht deine Schule in Utopia aus?
Meine Schule in Utopia sieht so aus, dass wir Schule nicht als reinen Lernort denken, sondern als Lebensort, der von einer Schulgemeinschaft gestaltet und gelebt wird. Und dass wir SchülerInnen haben, Kinder und Jugendliche haben, die sehr, sehr gerne zur Schule gehen und die Lernen nicht als Aufgabe, sondern als Chance verstehen. Die jeden Tag wieder begeistert in die Schule gehen und Lust darauf haben zu lernen oder mindestens jeden zweiten Tag Lust haben, was zu lernen und sich auch im hohen Alter noch daran erfreuen, neue Dinge zu erfahren. Ich glaube, das wäre meine Schule, wo ich sage, das wäre wahnsinnig toll und dass wir Schule auch nicht nur haben, wo vorne eine Lehrkraft steht und SchülerInnen sitzen und sich berauschen lassen von dem, was so erzählt wird, sondern dass wir gemeinsam lernen, dass wir in Projekten lernen. Und dass auch nach der Schule die Schule so schön ist, dass man gerne da bleibt und freiwillig eine AG besucht oder die Schule so offen gestaltet ist, dass man die ein oder andere Disco da abends feiert. Ich glaube, das wäre cool, wenn wir Schule als Möglichkeit und als Ort der Möglichkeiten und Chancen verstehen würden, wo alle gerne sind. Und natürlich nicht nur die SchülerInnen, sondern auch die Lehrkräfte und auch die Eltern, dass die alle an einem Strang ziehen und gerne da sind, gerne arbeiten, ihre Kinder gerne hinbringen und abholen und zum Elternabend gehen und sich freuen, die anderen Eltern zu sehen. Hm. Und sich nicht denken, ach Mensch, eine Verpflichtung mehr. Ja, ich glaube, das ist meine Schule der Utopie, eine Schule, wo sich alle wohlfühlen, alle gerne lernen und natürlich auch alle die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben.
Hm. Ah, klasse, wunderbar. Amy, jetzt kann nichts mehr kommen. Ganz, ganz vielen Dank dir für dieses Gespräch, dass du Zeit hattest für uns. Und ja, ich sage vielen Dank. Vielleicht kannst du noch eine Sache sagen. Wo kann man irgendwie dich erreichen? Hast du einen Instagram-Account? Oder wenn man sagt, hey, die Amy, die ist total cool, ich will der irgendwie folgen. Oder oder ich will mich mal mit der Bundesschülerkonferenz in Verbindung setzen. Kannst du da vielleicht noch einen Satz zu sagen?
Genau, also wer mich ganz persönlich erreichen will und meine Arbeit ein bisschen verfolgen möchte, ich habe einen Instagram-Account, Amys Weinhaus. War ich ganz kreativ, also Weinhaus auf Deutsch. Genau, demnächst gibt es auch irgendwann mal einen LinkedIn-Account, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Genau, und ansonsten erreicht man mich unter generalsekretärin@bundesschülerkonferenz.com. Die E-Mail-Adresse steht bei uns auch auf der Webseite. Wir haben auch von der Bundesschülerkonferenz aus einen Instagram-Account, der heißt auch einfach Bundesschülerkonferenz. Genau, und wer mehr zur Kampagne erfahren will, auch die hat eine Webseite uns-gehts-gut.de. Auch da gerne vorbeigucken. Ja, und ich freue mich auf alle, die sich melden oder einfach nur mal schauen, was wir sonst so machen.
Ja, super, Amy. Ganz, ganz vielen Dank. Ich wünsche euch auch ganz viel Erfolg weiterhin bei eurer Arbeit. Das ist total klasse, dass ihr das so ehrenamtlich und so engagiert macht. Und auf jeden Fall eine tolle Konferenz. Und ja, vielleicht ergibt sich ja, dass wir nochmal von euch hören, wie die Konferenz so verlaufen ist. Wünsche ich auf jeden Fall alles Gute und dann sage ich Tschüss, Amy, und wir machen uns auf zusammen nach Utopia.
Ich bin voll dabei.
Lehrer-Talk.